HR Info. Kultur.
Mit Christian Sprenger.
Ich kann auch nicht alleine die Wiedereröffnung unserer Kultureinrichtungen verfügen, sondern das machen die Bundesregierung, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder. Und ich hoffe, dass sie sich einen Ruck geben und auch angesichts eines sehr ernstzunehmenden Publikums in diesen Kulturhäusern, die verantwortungsbewusst und mit Sicherheit nicht verhaltensauffällig sind, auch das Vertrauen in die Kultureinrichtungen entwickeln, dass sie in angemessener Weise und unter Beachtung aller Hygiene- und Gesundheitsregelungen wieder anlaufen können.
Sagt Kulturstaatsministerin Monika Grütters und hat verfügt, dass staatlich geförderten Künstlern Ausfallhonorare gezahlt werden. Und die freien Künstler? Die Musikszene ächzt zum Beispiel besonders laut. Konzerte und Partys waren die ersten Veranstaltungen, die abgesagt wurden, und man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass sie wegen der Ansteckungsgefahr mit Corona auch die letzten sein werden, die wieder loslegen dürfen. Corona wird die Musikszene in Deutschland verändern. Wie und warum, das ist unter anderem Thema in dieser Ausgabe der HR Info Kultur. R.E.M. aus dem Jahr 1987, It's the End of the World as We Know It. Dieses Stück wird zurzeit gerne gecovert oder im Radio gewünscht. Es beschreibt die Endzeitstimmung in Corona-Zeiten und zeigt gleichzeitig auch ein bisschen ironischen Humor, denn der Refrain It's the End of the World as We Know It endet mit dem Nachsatz And I feel fine. Und mir geht's gut. Das können Musikerinnen und Musiker in Deutschland zurzeit wirklich nur ironisch meinen. Und damit sind nicht die großen Namen wie Lindenberg oder Scorpions gemeint. Das durchschnittliche Jahreseinkommen von freien Musikerinnen und Musikern betrug in Deutschland zum 01.01.2019 laut Künstlersozialkasse gerade einmal 14.600 Euro. Das der Musikerinnen sogar nur 12.200 Euro. Berthold Seliger ist Konzertveranstalter und Buchautor. Er befürchtet, dass sich die komplette Musiklandschaft in Deutschland durch Corona verändern könnte. Ich habe ihn gefragt, warum.
Das hat zum einen erstmal damit zu tun, dass die ganzen Clubs, die soziokulturellen Zentren, die Konzertveranstalter, dass die massiv gefährdet sind. Sie müssen sich ja vor Augen führen, die Konzertbranche, gerade die unabhängigen Konzertveranstalter, sind die ersten, die betroffen wurden, die also ihre Arbeit einstellen mussten. Und es ist ziemlich sicher, dass die Konzertbranche auch die letzten sind, die wieder eröffnen dürfen. Das heißt, da entstehen über Monate, wenn nicht über mehr als ein Jahr sogar, massive Einnahmeverluste, und zwar so richtig null. Also es gibt ja keine Konzerte mehr. Mhm. Das heißt, wir haben diese ganze vielfältige Kulturlandschaft, die Konzertlandschaft ist eigentlich richtig in ihrer Existenz gefährdet.
Wie genau könnte sich die Musik- und Konzertlandschaft denn verändern? Wie könnte das nach Corona aussehen? Können Sie mal nach vorne blicken?
Ja, wir haben natürlich generell eine Situation, es gibt ja nicht nur die Konzertlandschaft, sondern es gibt natürlich einige Großkonzerne, die weltweit agieren, die Aktiengesellschaften sind, die dreistellige Millionengewinne machen wie CDS Event Team oder Live Nation und die natürlich über gigantische Kreditrahmen verfügen. Also Live Nation hat jetzt gerade gemeldet, dass sie 940 Millionen US-Dollar aktuelle kurzfristige Kreditmöglichkeiten haben. Diese Firmen machen die Superstar-Konzerte, die machen die Großkonzerte und die werden natürlich weiter existieren, einfach weil sie entsprechend über finanzielle Mittel verfügen. Das Problem bezieht sich eigentlich hauptsächlich auf die kleinen Clubs. Und wenn die wegfallen, die Clubs, die Kulturzentren, wenn es weniger freie Künstler gibt, unabhängige Konzertveranstalter, dann ist die Vielfalt unserer Kulturlandschaft massiv gefährdet. Denn dann sind die ganzen kleinen Clubs, wo die Künstler aufgebaut werden, wo sie neue Bands sehen, sei es im Pop-Bereich, sei es im Jazz-Bereich, sei es auch im kleineren Klassik-Bereich, das wird dann einfach nicht mehr existieren. Und wir haben dann eigentlich nur noch die Monokultur, die von den Großkonzernen bedient wird.
Wie können gerade die mittleren und kleinen Konzertagenturen denn Künstler aufbauen? Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Dass die sie aufbauen können.
im Großen und Ganzen ist der Künstleraufbau bis heute eine Geschichte der kleinen Clubs und der unabhängigen kleinen Konzertveranstalter. Es gibt heutzutage Ausnahmen, das hat ein bisschen was mit Digitalisierung und einer weltweit medialen Situation zu tun, aber fast 100% aller neuen Pop-Künstler werden in den Clubs aufgebaut. Die brauchen Auftrittsmöglichkeiten, die brauchen die lebendige Clubszene, sie brauchen auch neugierige Fans, die sich auch was Neues anschauen. Und das sind nicht die Leute, die für dreistellige Eurobeträge in die Stadien gehen, sondern das sind die Leute, die die kleinen Clubkonzerte besuchen. Das heißt, da, das ist eigentlich der Humus unserer Kulturlandschaft, der Konzertlandschaft. Da findet das Neue statt, da findet das Lebendige statt, da wird etwas riskiert, da werden Sachen ausprobiert und da sind eben die Konzertveranstalter, die da, die unabhängigen kleinen Konzertveranstalter, die da in die neuen Bands investieren, das sind im Grunde diejenigen, die die Lebendigkeit der Popkultur fördern.
Herr Seliger, diese Aufbauarbeit, diese Nachwuchsarbeit, die ist wichtig, damit die Musikszene abwechslungsreich bleibt. Daran müssten doch alle Interesse haben, die Großen auch, oder?
In der Theorie natürlich, denn davon leben wir alle. Aber wenn Sie sich das genau anschauen, dass die großen Konzerne sind Aktiengesellschaften. Und die Aktionäre haben Interesse am Profit, an der Performance der Aktien. Das sind Shareholder, die haben kein Interesse an der Kultur. Da muss man auch wieder trennen. Innerhalb dieser Aktiengesellschaften gibt es natürlich auch Akteure, die Musikliebhaber sind. Das ist ja gar keine Frage. Aber das Geschäft ist auf Profit gebaut. Deswegen sind die Großkonzerne eigentlich nur am Superstarmarkt interessiert. Also an den, sagen wir mal, 15% oder oberen 5% der Performer, die generieren 85% aller Konzerteinnahmen. Mit diesen Superstars kann man also Superprofite erzielen. Und das ist natürlich die Aufgabe dieser Großkonzerne.
Ich spreche mit dem Konzertveranstalter Berthold Seliger. Herr Seliger, die Konzertveranstalter und die Musiker sind durch Corona wohl am stärksten gebeutelt. Sie haben es ja eben auch gesagt, Sie sind die Ersten, die nicht mehr veranstalten durften. Und Konzerte und Festivals werden wegen der Ansteckungsgefahr wohl die letzten Veranstaltungen sein, die wieder erlaubt werden. Die letzten Wochen mussten Konzertveranstalter damit zubringen, bereits gebuchte und im Vorverkauf befindliche Tourneen abzusagen bzw. zu verschieben. Das ist Mehrarbeit, die natürlich kein Geld bringt. Es wird immer wieder über eine Gutscheinlösung gesprochen. Also Karten werden nicht gegen Geld zurückgegeben, sondern gegen Gutscheine für andere Konzerte. Was halten Sie davon?
Ja, also diese Gutscheinlösung, das ist wirklich ein aberwitziges Konstrukt. Und dass den Regierungsparteien CDU, CSU und SPD als einzige Rettungsmaßnahme für die Konzertbranche nach fast 2 Monaten nur eine Gutscheinlösung einfällt, ist im Grunde ein kulturpolitisches Armutszeugnis, das muss man ganz klar sagen. Das Gutscheinsystem ist im doppelten Sinn unfair. Auf der einen Seite gegenüber den Fans, und das sind ja die, von denen wir in der Konzertbranche leben, die sollen den Konzertveranstaltern einen zinslosen Zwangskredit geben. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass Fans, die im Zug der Corona-Krise selbst von, sagen wir, Arbeitslosigkeit oder von anderen wirtschaftlichen Problemen betroffen sind, dass die dazu gezwungen werden, den Großkonzernen zinslose Kredite zu geben. Das kann nicht richtig sein. Und es ist eben zusätzlich so, dass es ein abenteuerliches Konstrukt ist, was eigentlich nur die Inkompetenz der zuständigen Kulturpolitiker darstellt. Denn die Eintrittseinnahmen sind ja dazu da, zum einen die Künstler zu bezahlen, wenn das Konzert stattfindet, und zum anderen die Kosten dieser Konzerte zu tragen, also die ganzen Beschäftigten zu bezahlen, die da dieses Konzert erst möglich machen. Wenn ich das Konzert, wenn ich diese Einnahmen heute dazu nutze, dass die großen Konzertveranstalter überleben, dann ist das Geld im nächsten Jahr, wenn die Konzerte dann stattfinden werden, schlicht nicht mehr da. Also das ist ja eine Milchmädchenrechnung.
Um ein Gefühl zu bekommen, Herr Seliger, was es heißt, ein Konzert zu organisieren. Sie veranstalten zum Beispiel das Konzert von Patti Smith, das in der Jahrhunderthalle stattfinden sollte und jetzt ins nächste Jahr verschoben worden ist. Wie viele Jobs hängen an diesem einen Konzert von Patti Smith in der Jahrhunderthalle?
Das ist natürlich immer schwer im Einzelfall zu sagen, aber man kann davon ausgehen, dass bei Konzerten von etwa um die 1000 Zuschauern 60 Arbeitsplätze an dem Abend dranhängen. Also das sind ja zum einen natürlich die Konzertveranstalter, die Leute, die das alles organisieren. Es sind dann aber die ganzen Bühnenarbeiter, die Beleuchter, die Catering-Menschen, die Busfahrer, die Fahrer, die da zuständig sind, die Roadies, die Stagehands, die Security. Also das ist eine immense Menge von Leuten und das sind übrigens auch alles Leute, die größtenteils solo-selbstständig sind oder wenn sie beschäftigt sind, dann eigentlich von Mindestlöhnen ab zu Mindestlöhnen zum großen Teil arbeiten. Das heißt, das sind auch Leute, die von heute auf morgen vor dem Nichts stehen, vor dem wirtschaftlichen Nichts. Es sind nicht nur die Musikerinnen, die betroffen sind, sondern auch all die, die ich immer Kulturarbeiterinnen nenne, also die Leute, die eigentlich genauso zu unserer Branche gehören und die Konzerte genauso möglich machen wie die Musiker oder die Konzertveranstalter.
Herr Seliger, welche Unterstützung sollte jetzt Ihrer Meinung nach in der Corona-Krise von der Staatsseite kommen?
Nun, letztendlich brauchen wir einen großzügig ausgestatteten Nothilfefonds. Und zwar einen Nothilfefonds, der die besonderen Bedingungen der Kulturszene berücksichtigt. Also erstens die ganze bunte Vielfalt all der Menschen, die das Land mit dem Grundnahrungsmittel Kultur versorgen, wenn man das so sagen möchte. Also ein echtes Corona-Hilfsprogramm für Kulturschaffende, ein Rettungssystem für die Vielfalt der Kultur in unserer Gesellschaft. Und das muss eben wirklich die besonderen Bedingungen der das sind ja die Musikerinnen und Kulturarbeiterinnen, das sind etwa, wir reden hier von 50.000 Musikerinnen in Deutschland, einer deutlich sechsstelligen Zahl von Selbstständigen, Freiberuflern und Leuten, die irgendwie prekär beschäftigt sind. Und die haben ganz andere Lebensbedingungen als andere Menschen. Also die können, sie können ja nicht im Clubkonzert plötzlich doppelte Bierpreise verlangen oder für ein ausgefallenes Konzert am nächsten Tag zwei Konzerte machen. Also das sind besondere Bedingungen, die da zu berücksichtigen sind und die deswegen diesen großzügig ausgestatteten Nothilfefonds nötig machen.
Vielen Dank, Bertolt Seliger, Konzertveranstalter und Buchautor. Wir haben darüber gesprochen, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die Musikszene in Deutschland hat.
Ich danke.
Und wir schauen nochmal genauer hin in den Corona-Alltag der Macher der Musikszene in Deutschland. In unserer Rubrik HR Info Kulturtipp geben jede Woche die führenden Köpfe der hessischen Kulturmacher einen Tipp ab, was wo besonders zu erleben ist. Die Rubrik liegt im Moment auf Eis, da ja alle Veranstaltungen abgesagt sind. Unser Kulturtipper Matthias Westerweller tritt seit 30 Jahren unter dem Namen Weller als DJ auf. Er ist Veranstalter, unter anderem organisiert er die Filmreihe I Can See Music oder die Musikvortragsreihe Frankfurter Hörschule. All diese Veranstaltungen und seine Auftritte als DJ sind abgesagt. Zu hoch ist die Ansteckungsgefahr mit Corona. Für diese Fälle gibt's Unterstützung vom Land. Eigentlich. Matthias Westerweller hat für die nächsten 3 Monate sage und schreibe 122,54 € vom Land Hessen angeboten bekommen. Ich habe ihn gefragt, wie ist das passiert?
Nun, ich habe, wie so viele andere auch, einen Antrag auf Soforthilfe gestellt und habe eben nicht nur meine Betriebskosten angerechnet, die relativ gering sind, da ich von zu Hause arbeite, wenn ich nicht für Leute Musik irgendwo auflege, also sprich anteilig mein Arbeitszimmer in Rechnung gestellt, Telefonrechnung, was man so macht, und dann auf Anraten meiner Steuerberaterin einen kalkulatorischen Unternehmerlohn angegeben, wie er in Baden-Württemberg ausbezahlt wird. Das sind für 3 Monate 3.540 € plus die Betriebskosten rund 1.000 €. Ja, und der kalkulatorische Unternehmerlohn wurde einfach nicht genehmigt, weil es halt hier nicht gesetzeskonform sei. Und von den übrig gebliebenen rund 1.100 € wurden dann 900 € abgezogen, die ich netto noch Ende März, Anfang April in Rechnung stellen konnte. Und so kam das Regierungspräsidium Kassel auf 122,54 € für 3 Monate.
Du darfst nicht arbeiten, weil die Veranstaltungen wegen der Ansteckungsgefahr mit Corona vom Land Hessen verboten worden sind. Es gibt in diesen Fällen Einmalzahlungen, Unternehmen können Kurzarbeit beantragen, der Gastro werden Mehrwertsteuersenkungen in Aussicht gestellt. Du darfst nicht arbeiten, würdest gerne und bekommst praktisch 0 Ausgleichszahlung. Warum?
Tja, eine gute Frage. Warum? Ganz ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es Ämterwillkür, dass eben Anträge auch unterschiedlich behandelt werden. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich bin einfach im Moment immer noch sehr wütend und maßlos enttäuscht.
Was heißt denn das jetzt für dich?
Ja, der nächste Schritt ist der, der vom Bund und vom Land nahegelegt wird, dass all für diese Leute, die in dieses Raster fallen, in dem ich mich befinde, der Hartz-IV-Antrag fällig wäre.
Was ärgert dich am meisten an dieser Situation?
von Anfang an am meisten hat mich die unterschiedliche Handhabe gestört. Also dass das eine Land, das eine Bundesland das so regelt, das andere so. Das eine relativ unkompliziert das Ganze regelt, das andere etwas komplizierter. Ich wünsche mir da einfach eine einheitliche Regelung und das hat mich am Anfang am meisten geärgert.
Geht es denn vielen so, die in einer vergleichbaren Situation sind wie du?
Ich habe mit vielen Leuten jetzt natürlich schon gesprochen. Viele Leute haben auch ganz unkompliziert eben diese Soforthilfe erhalten. Auch keinerlei Nachfragen wurden gestellt. Ich würde sagen, ich kann es einfach nicht verstehen, dass die einen Soforthilfe bekommen, die anderen eben, wie in meinem Fall, nicht beziehungsweise einen Betrag angeboten bekommen, wo ich so denke, naja, sorry, danke, nein.
Was bedeutet das denn jetzt für dich als DJ und Veranstalter konkret?
Naja, ich würde mal schätzen, dass das Jahr 2020 für mich als DJ gelaufen ist. Ich weiß nicht, in welcher Form und Veranstaltungen in diesem Jahr noch möglich sein werden. Ich glaube nicht daran, dass wir zu einem regulären Clubbetrieb kommen werden. Ich lebe hauptsächlich von Jobs für Geburtstagen, Hochzeiten, diverse Firmenfeiern. Auch das wird schwierig sein mit diesen ganzen Auflagen. Wie will man diese ganzen Abstände, Mindestabstände einhalten? Was ist mit den Locations, in denen diese Feiern stattfinden? In Restaurants, in Clubs, in Clubräumen, in Räumen, in Veranstaltungsräumen grundsätzlich? Ich glaube, ja, das sieht sehr düster aus im Moment.
Was müsste denn deiner Meinung nach passieren, damit sich deine Situation und die deiner vielen Kollegen verbessert?
Wir müssten alle eine Soforthilfe bekommen, denn ich denke, es kann halt eben nicht sein, dass wir quasi mit einem Berufsverbot belegt werden, aber dann in eine Hartz-IV-Abhängigkeit geschickt werden oder das als Ausrede genommen wird. Ja, damit ist doch die Grundsicherung, ist doch getan. Ich bin jetzt im 13. Jahr selbstständig als DJ tätig und es ist irgendwie auch psychologisch kein schöner Weg in eine Geschichte wie Hartz-IV.
Vielen Dank, Matthias Westerwelle alias Weller, und alles Gute. Das Coronavirus hat mittlerweile auch Afrika erreicht. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen befürchtet katastrophale Auswirkungen der Corona-Pandemie. Viele Länder in Afrika haben schwache Gesundheitssysteme und nicht ausreichend Mittel, um etwa genug medizinische Ausrüstung zu beschaffen. Um die Öffentlichkeit über Corona zu informieren und zu sensibilisieren, gibt es auf dem ganzen Kontinent sogenannte Corona-Songs, ob als Satire, Mutmacher oder als Informationskampagne. Dunja Sadaki hat sie sich angehört.
In pinken Djellabas, marokkanisch-traditionellen Kleidern und mit Trommeln besingen die Musikerinnen der Frauenband Daudia El Bidawiya aus Casablanca das Coronavirus. Corona, du hast unser Leben schwer gemacht, singen sie. Wegen dir tragen wir Handschuhe und Masken. Sie singen über die marokkanischen Migranten in Europa, die wegen geschlossener Grenzen nicht mehr zurück in die Heimat kommen und von den Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen.
Monsieur Corona, qui es-tu?
Seit Wochen kursieren in Radios und sozialen Medien Corona-Songs. Satire, Mutmacher oder Lieder, die über Covid-19 aufklären und Rat geben, wie die Menschen sich schützen können. Viele afrikanische Künstler wollen so auch gegen Falschmeldungen und Verschwörungstheorien ankämpfen, erklärt der Rapper Smarty aus Burkina Faso. Es hieß, diese Krankheit habe nichts mit uns zu tun, sie betreffe nur den Okzident und würde nur Weiße krank machen. Und der Virus würde die Sonne bei uns nicht überleben. Da war es für mich als Künstler eine Pflicht, einen Song zu machen, der aufklärt. Aufklärungssongs in verschiedenen Landessprachen, gerade für junge Menschen, die einen Großteil der Bevölkerung ausmachen. Die Songs sollen dabei helfen, das Virus einzudämmen. Selbst afrikanische Staatsoberhäupter meldeten sich mehr oder weniger musikalisch zu Wort. Es könnte deine Mutter oder deinen Vater treffen, deine Geschwister, singt da Liberias Präsident und ehemaliger Weltfußballer George Weah und ruft zum gemeinschaftlichen Kampf gegen das Virus auf. Viele afrikanische Staaten haben strikte Ausgangssperren verhängt. Nicht nur Fake News, sondern auch die Corona-Maßnahmen gefährden gerade die Einkommensschwachen, die eigentlich darauf angewiesen sind, für ihren Lebensunterhalt das Haus zu verlassen.
Protect ourselves and our family.
Songs, um über sanitäre Krisen zu informieren, sind in vielen afrikanischen Staaten keine Neuheit. Schon als die tödliche Ebola-Epidemie vor 6 Jahren ausgebrochen war, hatten afrikanische Künstler, Hilfsorganisationen und Staaten versucht, musikalisch aufzuklären. Auch jetzt beteiligen sich viele afrikanische Musiker. Viele von ihnen leiden selbst unter den Corona-Maßnahmen. Konzerte, Festivals und andere Auftritte sind fast überall auf dem gesamten Kontinent abgesagt oder liegen erst einmal auf Eis. Deswegen suchen sie auch nach kreativen Alternativen. Ihre wichtigste Plattform sind jetzt soziale Medien, über die sie versuchen, ihre Landsleute zu unterstützen, aufzuklären und ihnen Mut zu machen. Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde ne comprend pas ce virus qui tue. En cas de contamination, ne paniquez pas. Restez chez vous, appelez votre médecin ou le numéro vert. Lesen geht ja immer, besonders in Zeiten wie diesen. Wir sind beim Büchercheck angekommen. Heute geht's um die Spionage der Nazis in den USA, die ja eher wenigen bekannt ist. Es hat sie aber gegeben, schon lange vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Vor allem in der deutschen Community von New York gab's viele Unterstützer. Einer von ihnen war Josef Klein. Seine Großnichte, die Schriftstellerin Ulla Lenze, hat aus Teilen seiner Geschichte einen Roman gemacht. Der Empfänger. Frank Statzner stellt ihn vor.
HR Info. Der Büchercheck.
Josef Klein ist im Roman ein eher kleiner Fisch, kein glühender Nazi, aber auch nicht charakterfest genug, um sich gegen die Vereinnahmung zu wehren. Er lässt sich für einen Spionagering in New York als Funker anheuern, übermittelt Zahlencodes nach Deutschland und baut schließlich sogar ein neues Gerät zusammen, um die Überwachung zu unterlaufen. Aber das FBI hat ihn früh auf dem Schirm.
Worum es geht.
Warum wird einer wie Josef Klein zum Spion? Er, der Deutschland in den 20er Jahren verlassen hat, die Enge und das Chaos, der in den USA seine Zukunft sucht, sich Joe nennt, in Harlem lebt, die Freiheit genießt und den Jazz. Warum also er? Ulla Lenze geht der Frage nach. Zum einen kann er das Geld gebrauchen, das ihm die Dunkelmänner zahlen. Zum anderen erlebt er in New York obskure deutsche Vereine als Normalität. Er arbeitet nämlich für eine Druckerei, die ideologische Broschüren und Flyer druckt. Die Nazis in New York gehören irgendwie dazu. Der Stadtteil Yorkville ist mit seinen deutschsprachigen Bewohnern, Kneipen und Vereinen zum Teil ein mentales Abbild des 30er Jahre Deutschland. Josef hat aber auch Angst vor den Nazis.
Wenn er mit der Hündin das Haus verließ, betrachtete er inzwischen nicht mehr Fluss und Himmel, sondern etwas in seinem Innern, seine Angst. Und wie die Angst mal auf die Kehle drückte, mal flüssiges Eis über die Herzgegend kippte, mal in den Magen stach. Er registrierte, wie je nach Tagesform die Angst sein Denken vollkommen beherrschen konnte.
Josef ist einer, der sich durchwurschtelt, statt feste Überzeugungen zu vertreten. Ihm fehlt der Mut zum offenen Konflikt und zur klaren Entscheidung. Sein Verhalten redet er sich und anderen schön. Er fliegt auf, kommt in Internierungslager und wird nach dem Krieg abgeschoben. Die Familie seines Bruders in Neuss nimmt ihn auf, er kommt dort aber nicht klar und nutzt seine Nazi-Kontakte, um erst nach Argentinien zu kommen und sich schließlich in Costa Rica niederzulassen. Dort nennt er sich José und erst dort gelingt es ihm, sich von den Nazis loszusagen.
Wie es geschrieben ist.
Ulla Lenze erzählt szenenhaft und rückblickend auf 3 Zeitebenen. Den Rahmen bildet das Geschehen in Costa Rica Anfang der 50er. Dazwischen wechseln sich Episoden in New York der 30er und 40er und in Neuss 1949 ab. Die sehr unterschiedlichen Schauplätze, die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche, die ungeheuerlichen Ereignisse und Konflikte dieser Jahre finden sich in vielen Details im Roman wieder. Das macht ihn sehr farbig und intensiv. Dazu passt, dass Lenze ihre Geschichte eher nüchtern aus einer Beobachterposition erzählt. Umso stärker wirken Tatsachen, Bilder und Dialoge.
Wie es gefällt.
Ich wollte das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen. Es ist spannend, ohne ein Agentenroman zu sein. Es beschreibt gesellschaftliche Zustände, ohne ein tiefenpsychologischer Familienroman zu sein. Es rückt wenig bekannte historische Fakten ins Schlaglicht, ohne ein dokumentarischer Roman zu sein. Und es thematisiert die Frage von Schuld und Verstrickung, ohne zu urteilen. Und doch, von allem ist etwas drin.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Frank Statzner hat der Empfänger von Ulla Lenze vorgestellt. Das Buch ist im Verlag Klett-Cotta erschienen und kostet 22 Euro. Und das war's in der HR Info Kultur. Sie finden die Sendung selbstverständlich bei uns auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christian Sprenger. It's the end of the world.